Ja, ich möchte heute natürlich in dieser Predigt alle ansprechen, das gehört sich ja auch so, aber vielleicht doch einen kleinen Schwerpunkt auf jüngere Menschen, auf junge, Jugendliche, ich sage mal vielleicht so die 20er bis 30er setzen, aber es sind trotzdem, denke ich, alle angesprochen und wir sind ja auch alle damit hineingenommen. Ich denke, ich möchte damit schon auch herausfordern, aber auch zum Nachdenken anregen, was will ich wirklich mit meinem Leben anfangen, was ist mein Weg, wo liegt vielleicht meine Verantwortung? Und das ist der Punkt. In jungen Jahren werden ja oft wichtige Entscheidungen getroffen, ja? Gleise gelegt, Entwicklungen gebahnt. Vieles kann man aber andererseits noch gar nicht überblicken. Ja? Man ist ja noch jung. Trotzdem muss man diese Entscheidungen treffen, die auch Auswirkungen haben. Ja? Vielleicht bis ans Lebensende oder zumindest über Jahre, Jahrzehnte. Ja? Beruf, Beziehung, Ehe. Wo investiere ich meine Zeit auch? Es gibt so viele Variablen, so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die noch gar nicht gesetzt sind. Aber die Zeit läuft trotzdem, ja. Ich kann sie ja nicht anhalten oder konservieren. Auch wenn man das manchmal versucht, ja, dass man Leute versucht, irgendwie so in Kälte zu versetzen. Das sind ja so Ideen, die man hat, ja, und dann so ein paar Jahre zu konservieren und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber bisher klappt das noch nicht. Also man kann Zeit nicht einfach anhalten. Und man kann auch nicht alles gleichzeitig machen oder erreichen, ja. Sondern man muss ein Stück auch Wahlen treffen. Man muss überlegen, was mache ich, wie gehe ich weiter. Und junge Menschen haben auf der anderen Seite aber auch ein enormes Potenzial. Das ist auch eine ganz besondere Zeit, das finden wir auch in der Bibel, die uns ja sowieso auch Mut macht an der Stelle. 1. Johannes 2, Vers 14, ich habe euch jungen Männern, da sind natürlich auch junge Frauen mit gemeint, auch wenn die Handlungen jetzt vielleicht ein bisschen unterschiedlich groß sind, aber denn ihr seid stark. Ja, da ist von Stärke, von Power die Rede, ob das so stimmt, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch andersrum mal. Sprüche 20:29, also im Alten Testament, der Jünglinge Ehre ist ihre Stärke. Das ist also eine besondere Lebensphase. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt 50, die kommt nicht wieder, habe ich so den Eindruck. Vielleicht mit 60, keine Ahnung, aber erstmal bin ich aus der Phase raus. Lange, ja. Deshalb ist eine ganz besondere Phase. Physische, psychische Kräfte sind vorhanden, da Möglichkeiten, Chancen, da ist Power, etwas zu bewegen, zu machen, zu starten, Neues zu beginnen. Oft auch viel Mut, manchmal natürlich auch Leichtsinn. Ja. Ich denke so an Gardacamp, wo wir ja auf so einer Sportfreizeit waren. Und da war so eine Aquadukt, so eine Brücke, so eine Halpo. Und dann war so ein kleiner Fluss, floss da lang. Und an einer Stelle, das war so tief, dass man da von oben von der Brücke reinspringen konnte. Da waren so ein paar Meter, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Meter oder so. Aber musste schon treffen. Ich habe mich das natürlich nicht getraut, aber die Jugendlichen, die sprangen da runter. Das war für die eine Challenge, ja. Die hatten den Mut zu sagen, machen wir. Also ich will das jetzt nicht empfehlen, der Leiter dieser Veranstaltung, der hat nachher auch gesagt, nee, lieber nicht, mir ist das zu gefährlich und so weiter, war dann verboten. Aber die haben erstmal gesagt, das machen wir. Ja, wir treffen diese eine Stelle, wo es tief genug ist, da zu landen. Da hatten sie einfach Mut und das ist auch typisch für Jugendliche, ja. Was machen, anpacken. Und trotzdem, glaube ich, lebt man heutzutage, gerade als junger Mensch, auch in einer besonderen Zeit. Ich möchte sagen, besonders in zweierlei Hinsicht. Einmal besonders schwierig, das glaube ich schon, aber auch besondere Chancen. Ich fand es ganz erstaunlich, letztens zu lesen, ich habe den Artikel irgendwie aber nicht wiedergefunden so schnell, dass gerade die Mitzwanziger, sag ich mal, unter Depressionen und Lebenskrisen leiden. Ja, also das, was früher die Midlife-Crisis nannte, ja, also so mein Alter, irgendwie die 40er, 50er, die so sagt, naja, das Leben ist so irgendwie, jetzt haben wir alles Mögliche erreicht, werde ich jetzt nur noch älter oder kommt jetzt doch mal richtig was, die so dann auch ausgestiegen sind zum Teil, ja, sich ein Motorrad gekauft haben oder manchmal auch neue Beziehungen eingegangen sind, viele Dinge auch falsch gelaufen, ganz klar, bei ganz vielen Menschen oder bei einigen, aber dann ist eher so im Mittelalter, im mittleren Alter zugeordnet. Jetzt auf einmal findet das mit 25 statt, ja. Mitte-20-Jährige sind in so einer Lebenskrise, weil sie eben unglaublich viele Möglichkeiten haben und auf der anderen Seite aber merken, jetzt mit Mitte 20 habe ich auch schon manches auf die Gleise gebracht und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die ich vielleicht jetzt verpasse. Manchmal ist man da überfordert. Viele Möglichkeiten, ja, beruflich, Ausbildung, Studium, berufliche Möglichkeiten. Ich habe jetzt gelesen, 2017 gab es 19.000 Studiengänge. Ja, 19.000 verschiedene Studiengänge. Das waren schon wieder 2.000 mehr als 3 Jahre vorher. Also irre. Also ihr könnt unter 19.000 Sachen auswählen. Also man kann auch als älterer Mensch übrigens studieren noch und auch anfangen. Aber 19.000, das muss ich mir mal vorstellen, wie viele Möglichkeiten. Also riesige Auswahlmöglichkeiten. Und trotzdem muss ich mich irgendwann festlegen. Also selbst der Schlauste oder der sich am besten irgendwie teilen kann, ja, aufteilen, der kann auch nicht alles studieren. Ja. Der muss sich überlegen, was mache ich? Das heißt, wenn ich eine Sache wähle, gebe ich ja auch vielen anderen Möglichkeiten Absage. Hobbys, Sport, ständig neue Trendsportarten, Möglichkeiten, was zu leben, zu machen, Abenteuer, Reisen, die man sich vielleicht vor ein paar Jahren noch kaum vorstellen konnte, sind möglich. Beziehungen, ja, viele attraktive Partnerinnen, Partner. Wenn man dann spätestens auf Instagram oder so gucken würde, da merkt man, da ist noch ganz vieles in Szene gesetzt. Ja, man denkt, Mensch, so viele attraktive Leute. Und Michael Nast spricht nicht umsonst von einer Generation beziehungsunfähig. Ja, weil einfach man auch sieht, ganz viele Beziehungen gehen schon nach kurzer Zeit wieder vorbei, gehen kaputt, ja, gehen in die Brüche, weil immer wieder so diese Suche da ist, oh, da ist vielleicht noch jemand attraktiver, besser, fitter, besser passend, wie auch immer. Man strebt nach Perfektion und verzettelt sich im Optimierungswahn. Viele Möglichkeiten, erstmal toll, so viele Chancen überhaupt zu haben, so viele Dinge, die man machen, erleben kann, ja. Und auf der anderen Seite kann man dadurch natürlich auch müde und krank vielleicht auch werden, ja, depressiv. Denn man merkt ja ganz schnell, diese ganzen Optionen kann ich nicht erfüllen. Ich muss mich entscheiden. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, die vielleicht nicht gut war oder die vielleicht nur suboptimal war, gar nicht schlecht, aber einfach nur suboptimal oder einfach nicht die beste, sondern nur die zweitbeste, dann bin ich vielleicht schon auf dem falschen Weg gefühlt. Oder wer weiß, ob nicht hinter der nächsten Ecke bei den vielen Möglichkeiten noch was Besseres kommt. Jetzt mache ich was, aber vielleicht in 2-3 Wochen tun sich wieder andere Möglichkeiten auf. Vielleicht ist das die bessere Möglichkeit. Und vielleicht verpasse ich eine ganze Menge. Und da sind ganz viele in so einem Zwiespalt. Und ich bin froh, dass uns die Bibel hier eine Menge hilfreiche Tipps und Orientierungshilfen gibt. Einen habe ich rausgenommen, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Ich denke, wenn man sich das als Überschrift setzt, hat man schon mal eine gute Richtung. Also die Bibel will uns da helfen. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere zuteil. Also es ist auch ein guter Maßstab, ja, dass Jesus Kleinglaube verortet in eine Situation, wo Menschen sich erstmal um alle möglichen anderen Dinge kümmern. Er spricht ja dort in erster Linie zu Gläubigen, die kümmern sich um Essen, Trinken, Kleidung und so weiter, viele lebensnotwendige Dinge, die sind für uns ja oft geregelt und wir kümmern uns um sozusagen das Optimierungsprogramm. Aber Jesus wählt einen anderen Weg. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das bedeutet Glaube, zu glauben, das ist wirklich der beste von Gott vorgegebene Weg und nicht einfach das, was für Gott überbleibt. Ermutigen also die Zeit für Gott zu nutzen. Auch diese besonderen Chancen, diese Möglichkeiten, die man hat, wenn man jung ist. Plakativ so ein bisschen alles für Gott auf eine Karte zu setzen, dein Potenzial ins Reich Gottes zu investieren und nicht zu vergessen, das ist die Chance, die Gott dir jetzt auch gibt. Das ist die Zeit, die Gott auch besonders zur Verfügung stellt und die kommt so ohne weiteres nicht wieder. Und wir als Ältere sind aber auch genauso angesprochen, in dieser Phase auch junge Menschen zu unterstützen. Selber auch ein Stück das zu leben, aber auch zu unterstützen, zu motivieren, Freiräume möglich zu machen und nicht nur vielleicht ängstlich, defensiv, vielleicht überwiegend warnend daneben zu stehen und zu hoffen, dass alles irgendwie gut geht, sondern eben Leute auch auf die Gleise zu setzen und zu ermutigen. Besonders für mich inspirierend waren an dieser Stelle die Timotheusbriefe, wo auf der einen Seite so ein junger, verheißungsvoller Mann da ist, der jetzt aber auch nicht in Watte gepackt wird. Und auf der anderen Seite sein väterlicher Freund, Mentor, Begleiter Paulus, der ihn motiviert und ermutigt. Und das vor allen Dingen noch im zweiten Timotheusbrief, wo ja Paulus mutmaßlich am Ende seines Lebens ist, sogar weiß, ahnt, sieht, ich werde bald den Märtyrertod sterben. Also es ist fast das allerletzte, was ich jetzt noch schreiben kann, was ich jetzt noch weitergeben kann. Und er ahnt auch, dass es schwierig wird für die Christen, oder weiß es zum Teil, ja, auch hat es ja auch schon teilweise miterlebt, im Römischen Reich zu leben, zu überleben sogar. Und trotzdem nimmt er den Fuß nicht vom Gaspedal und sagt jetzt Timotheus, nee, mach mal ruhig, sondern ermutigt ihn, fordert ihn heraus und will ihn fit machen, einfach vom Glauben her auch in die nächste Generation zu investieren, die nächste Generation mit anzuführen. Und ich möchte einfach noch so 5 Punkte nennen, die das darstellen, was mir wichtig geworden ist, gerade auch, als ich so in den 20ern war. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber von daher hat manches, was ich jetzt auch so erzähle, vielleicht ein bisschen einen zeugnishaften Charakter. Ich habe auch jetzt keinen speziellen Text genommen. Also jetzt weiß ich nicht, irgendwie denkt Text, 3 Punkte, so Bibelschule Prag und andere auch. Heute ist das nicht so, sondern ich werde einfach 5 Punkte nennen und hier auch ein bisschen was von mir erzählen. Die sind natürlich nicht umfassend, die sind auch nur ein Schwerpunkt. Man kann das sicherlich auch ganz anders bringen. Aber Ich habe gedacht, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man mal so ein paar Punkte sieht, wo man vielleicht auch einen Schwerpunkt setzen kann und investieren soll. Ich habe mal als erstes genommen, vielleicht erstmal überraschend, aber ich glaube tatsächlich sollte das oben stehen, ist der Missionsbefehl, Vision, Strategie. Jesus sagt, Matthäus 28, Vers 19, geht hin in alle Welt, macht die Völker zu Jüngern. Das heißt, Jesus bietet hier ein ganz großes Bild, zeigt ein ganz großes Bild auf und spricht gerade seine Jünger, wie alt die genau waren, weiß ich nicht, aber waren ja jüngere Leute, die spricht er gerade in diesem Kontext an und sagt, das ist eure Aufgabe, das ist euer Ziel. Es gab damals sicherlich auch Möglichkeiten, wenn auch nie, sicherlich nicht so viele wie heute, Dinge umzusetzen. Aber er sagte, da setzt den Schwerpunkt, da setzt den Fokus, vertraut da auf mich und nehmt diese Aufgabe, diesen Auftrag an. Und die Jünger mussten das auch verarbeiten. Wir lesen, dass auch da einige zweifelten, überlegten, ist das so richtig, kann das so sein, sollen wir das wirklich so machen? Aber Jesus hat sich auf eine Spur setzen wollen, in den großen Horizont eröffnet, hat gesagt, dafür setzt euch ein, dafür engagiert euch, dafür nutzt eure Zeit, euer Leben. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zeigt diesen Auftrag weit gefasst. Ja? Alle Menschen sollen geholfen werden. Da gehört sicherlich praktische Hilfe, Diakonie zu. Das schließt das ein. Aber das Ziel ist letztendlich, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da einfach Jesus finden. Als ich so 20 war, das war so die Zeit, oder so um den Dreh rum, also ich meine jetzt nicht genau ein Jahr, sondern das war die Zeit, wo ich dann Abitur gemacht hatte und dann zur Bundeswehr ging. Und da bewegte mich so stark die Frage, wie wir die Jugendlichen in unserer Stadt damals erreichen konnten, hätten können. Wir waren so eine Stadt kleiner, 28.000 Einwohner vielleicht. Und das arbeitete so in mir. Ich weiß nicht, ich war jetzt noch nicht schwanger, ich werde wahrscheinlich auch nicht schwanger werden, aber so ähnlich stelle ich mir das vor. Da brütet also irgendwas in einem, ist da drin, lebt in einem, aber es ist noch nicht da, ist noch nicht geboren. Und so habe ich mich damals gefühlt. Ich habe auch mit Bekannten über den Glauben gesprochen. Es gab auch Sachen, klar, die damals gemacht wurden. Ja? Also so Art offene Abende, die waren auch immer gut gestaltet. Und trotzdem habe ich gedacht, Mensch, das reicht doch nicht, um in dieser Stadt tiefergehend was zu erreichen. Wie können wir so unser Altersspektrum erreichen? Hier sind auch typische Prinzipien mit dabei, so ein Fragen, so ein Suchen, Neues überlegen, weil man merkt, manche Dinge passen jetzt einfach nicht mehr oder reichen nicht aus. Und wo sind die offenen Türen, die Gott dann auch schenkt? Und im Endeffekt war es dann so, dass dann nach so einer längeren Zeit, auch mit Gebet und so weiter, dann doch ich merkte, jetzt ist einfach so eine Zeit, wo Gott handeln wird. Das war irgendwann klar geworden. Und dann bin ich von der Bundeswehr nach Hause gefahren und dort war so ein Gebetskreis. Und irgendwie kam auf einmal raus, ein Freund von mir oder einer, der auch zur Jugend ging, der hätte sich bekehrt. Wusste ich gar nicht, war kurz vorher passiert. Und mit dem habe ich mich zusammengetan. Und irgendwie kamen wir, er wollte ganz konsequent mit Jesus leben. Er kam zwar aus einem gläubigen Hintergrund, hatte aber sich ziemlich weit davon entfernt gehabt eine Zeit lang und sagte, er wollte missionarisch, er wollte richtig was anpacken, nicht einfach nur Christ sein, so leben. Und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, wir gehen in die Jugendtreffs der Stadt, da gab es so 3, 4, wo sich fast alle Jugendlichen in der Stadt, also auch eine besondere Situation, ist, wie gesagt, das ist eine Einzelsituation, aber ein großer Teil der Jugendlichen freitagabends trafen. Also wenn man da hinging, traf man fast oder viele, die es gab. Samstag fuhren die mehr weg ins Ruhrgebiet oder so, in die größeren Städte. Und dort wollten wir hingehen und haben das auch angefangen. Hatten auch klare Regeln für uns, kein Alkohol trinken und so weiter. Und haben überlegt, wie machen wir das jetzt? Bauen wir Beziehungen oder machen wir das über so einen längerfristigen Weg? Und wir hatten für uns den Eindruck, wir wählen so ein bisschen einen steileren Ansatz und machen es auch von Anfang an klar. Wir gehen einfach dahin, verteilen Flyer und kommen mit den Leuten ins Gespräch. Eine ganze Reihe, viele kannten wir. Aber damit kam auch keine Frage auf, was wir eigentlich da wollten, sondern das war von Anfang an deutlich. Und dann haben wir gestartet, das war so, Freitag sind zur Jugendgruppe gegangen, also meistens bin ich von der Bundeswehr nach Hause gekommen, dann zur Jugend, haben dann zusammen gebetet, meistens waren wir zu zweit, manchmal sind auch Einzelne mitgegangen. Und sind dann losgezogen, weil die Jugendlichen haben sie natürlich erst nachts getroffen. Da ging dann irgendwie so um 10, 11 oder irgendwas ging es los vorher. Und dann sind wir hingegangen, haben die Leute alle angesprochen mit Flyern. Wie gesagt, eine ganze Reihe kannten wir. Und so haben wir uns dann sozusagen das Feld aufgearbeitet. Hatten vorher natürlich die Wirte da gefragt, ob wir verteilen dürfen und so weiter. Und dann blieben wir da bis, 2, 3, 4, 5 Uhr nachts. haben mit den Leuten geredet. Am nächsten Tag haben wir erstmal noch oft an der Anfangszeit an den Gymnasien und Realschulen an einer so einer Stelle Flyer verteilt, damit wir auch da schnell Leute erreichen konnten. Und die Vormittage haben wir genutzt, um eben Gespräche auf der Straße zu führen, weil dann auch wieder eine ganze Reihe Jugendliche etwas später dann auftauchten. Und wir haben dann innerhalb von kurzer Zeit eigentlich die ganze Stadt, die Jugendszene, so will ich es mal erreichen. Und Jesus war einfach dann Thema. Viele Leute wurden in der Schule dann wieder darauf angesprochen. Wir kannten sehr viele und konnten innerhalb von kurzer Zeit Hunderte und weiß ich nicht wie viele Leute mit ihnen über den Glauben reden. Und Gott hat dann einfach eine Antwort gegeben, hat gezeigt, wie es in dieser speziellen Situation, dieser speziellen Stadt zur damaligen Zeit möglich war, auch unsere Zeit, unsere Kräfte, das waren ja auch Kräfte, wie wir die einsetzen können. Und eine Sache war uns eben von diesem Missionsbefehl leiten zu lassen. Wir hätten noch viele andere Sachen machen können mit unserer Freizeit. Ja? Das war ja auch knapp bemessen, die Zeit, bei der Bundeswehr sowieso noch und dann eben auch während des Studiums. Aber wir hatten gedacht, das ist eine gute Entscheidung. Hat sich auch bewährt, Gott hat das gesegnet. Und ich möchte euch auch ermutigen zu überlegen, für heutzutage, was ist dran? Was ist unsere Situation? Wie können wir etwas erreichen? Auch nicht nur unbedingt in dem bleiben, was schon vorgegeben ist, sondern auch größer denken, breiter denken. Wie können wir eine Stadt, eine Region, einen Ort effektiv und gut erreichen? Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist in dem Zusammenhang, ist das Gebet. Wir sehen zum einen in der Bibel, Gebet ist etwas Spontanes. Es kommt aus dem Herzen und dort, wo ein Mensch gläubig wird, sich für Jesus entscheidet, ihn in sein Leben aufnimmt, Sünde ist vergeben und es ist eine Beziehung zu Gott als Vater da, da ist Gebet auch was Spontanes, Natürliches. Und man merkt einfach, ja, Gebet ist gegeben. Es ist so natürlich wie das Atmen. Und interessanterweise finden wir in Apostelgeschichte 9, Vers 12 diese kurze Bemerkung über Paulus, siehe, er betet. Kurz nachdem er die Erleuchtung durch Jesus hatte, also diesen, als Jesus ihm erschienen ist, dann war er 3 Tage blind und dann wird ein Mann zu ihm geschickt, der mit ihm beten soll und dem wird gesagt, siehe, er betet. Also über Paulus wird gesagt, er betet. Was hat denn der vorher gemacht? Das war einer der frömmsten der damaligen Zeit, rein von seiner Gesetzesreligion her. Das heißt, er hat natürlich gebetet, aber jetzt hat er zum ersten Mal richtig gebetet, weil zum ersten Mal eine echte Beziehung zu Gott da war. Und ich denke, er hat auch Dinge gebetet, die in seinem Herzen waren. Und das ist etwas, was erstmal ganz spontan ist, was wir gar nicht in Anführungsstrichen lernen müssen, sondern was, denke ich, als Glaubender dann auch gegeben ist, so wie es Atmen. Wir sprechen mit Gott zum Vater. Aber es ist nicht das Einzige, was uns die Bibel zum Gebet sagt, zu diesem Thema sagt. Es ist auch eine Tätigkeit, es ist auch etwas, das wir investieren sollen. Das haben schon damals die Jünger erkannt, die haben in Lukas 11,1 gesagt zu Jesus, Herr, lehre uns beten. Das heißt, die haben gemerkt, da ist irgendwas bei Jesus, was sie nicht hatten. Eine Qualität des Gebets, eine Intensität. Und deshalb sind sie zu ihm hingekommen und gesagt, das wollen wir lernen. Also das ist nicht einfach spontan in uns drin, sondern da wollen wir von dir lernen. Und Jesus sagt jetzt nicht, ach, das reicht, wenn ihr einfach auf euer Herz hört, das sprudelt da so raus und wenn ihr Lust habt zum Beten, dann macht es. Sondern er hat sie ja gelehrt, hat ihnen das Vaterunser gelehrt. Das heißt, Gebet hat auch auf der anderen Seite etwas damit zu tun, dass wir es lernen, entwickeln, Zeit dafür investieren oder einfach uns auch nehmen. Paulus geht in 1. Timotheus 2 weiter auch, er sagt sogar, ich ermahne euch vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete für alle Menschen getan werden, für Obrigkeit und so weiter. Das heißt, Paulus sagt sogar, aber das Gebet ist so wichtig. Und er schreibt an den jungen Timotheus auch, natürlich an alle, an uns alle, Gebet ist das Wichtigste eigentlich, auch wenn du viele andere Möglichkeiten hast. Und ich glaube, das ist dann wirklich so eine Sache, wo wir schnell hinkommen und sagen, es ist eine Sache des Vertrauens. Worauf vertrauen wir wirklich? Wir können ja gerade im jungen Alter, aber auch insgesamt auf uns, auf alles Mögliche, auf Strategien, auf Dinge, die wir selber anpacken können, vertrauen. Oder vertrauen wir Gott als allererstes? Es hat auch etwas mit unserem Gottesbild zu tun. Soll Gott uns unsere Ideen, Gedanken segnen? Da sind wir oft bereit zu und dann soll Gott noch seinen Segen dazugeben. Oder ist er zuerst dran, dass wir ihn fragen und gucken, wie denkt er, was will Gott? Das hat ganz viel ja auch mit unserem Gottesbild zu tun. Ist Gott eher so ein Handlanger für uns oder ist er wirklich der Herr, der bestimmt und der uns einsetzt? Es hat auch viel mit unserem Lebensstil zu tun. Ja? Er sagt ja vor allen Dingen und dann kommt es für andere. Fürbitte, Gebete für andere. Also nicht Nabelschau die ganze Zeit, nur wie geht es mir? Geht es mir wirklich gut? Wie fühle ich mich gerade? Puls und so. Sondern die anderen. Ja? es geht um die anderen. Natürlich steht dann weiter, damit wir ein ruhiges und gottgefälliges Leben führen. Also geht es vielleicht doch vor allem um uns, dass es uns gut geht, dass wir eine gute Situation haben. Nein, wenn man den Vers dann weiterliest, wird die Zielrichtung deutlich, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, wenn wir bestimmt für Situationen beten, wo wir auch in Frieden leben, dann ist es auch leichter, das Evangelium weiterzugeben. Und es fällt anderen Menschen auch leichter, sich darauf einzustellen und zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Also das heißt, diese Frömmigkeit, die soll dann dazu bedienen, auch wieder andere Menschen zu erreichen. Deshalb hat Gebet vielfältige Facetten. Und ich möchte gerade junge Menschen, aber auch alle uns natürlich ermutigen, ins Gebet zu investieren. Da kann der Glaube wachsen. Und das ist ja auch ein wichtiger Wachstumsschritt, denn oft, man sieht ja erstmal nichts. Ja? Gebet ist ja so etwas, man sitzt da, faltet vielleicht die Hände, aber man sieht ja nicht sofort das Ergebnis. Gott kann ich auch nicht sehen. Und da ist natürlich die Frage bei den vielen Möglichkeiten, lohnt sich das? Mache ich nicht lieber irgendwie coole Sachen, Action und so weiter? Und das Gebet kann warten. Und hier auf einmal so einen Glauben aufzubringen und zu sagen, vor allen Dingen investiere ich ins Gebet. Das kann durchaus schwierig sein. Ich muss ja noch so viel anderes erledigen, so viel machen. Studium hatten wir auch gerade noch gehört. Und wenn noch ein bisschen was fürs Gebet überbleibt, das muss dann doch auch reichen. Vor allen Dingen, weil ich es ja auch nicht sofort fassen kann. Wenn ich eine Arbeit schreibe, eine Klausur, sehe, da ist eine gute Note drunter, weiß ich, mein Einsatz hat sich gelohnt. Aber wie ist es mit dem Gebet? Kann ich gar nicht so richtig fassen manchmal. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns belohnen wird, weit über das hinaus, was wir oft denken und meinen. Dort, wo wir ihn suchen, hatten wir ja schon im Eingangsvers heute auch gehört, Gottes Wort, Gott suchen, und das belohnt er reichlich. Ich hatte ja damals angefangen, Medizin zu studieren, und das war ja auch viel Lernen angesagt, das war anstrengend und so weiter, und das war auch eine echte Herausforderung. Und ich fand es erstaunlich für mich, dass so in der Anfangsphase des Studiums, wo ich dachte, ja, jetzt muss ich mich wirklich auf Studium konzentrieren, da ist so viel Neues und so weiter, und lernen. Und auf einmal war so die Herausforderung da, das Wichtigste, was du lernen musst, jetzt in der nächsten Zeit, ist Gebet. Dachte ich, interessante Herausforderung. Jetzt ausgerechnet in dieser Phase, ja, wo eigentlich alle anderen Dinge da sind. Und das war so eine Herausforderung, die da stand. Das ist das, was du eigentlich für dein Leben brauchst, dass du lernst oder dich im Gebet weiterentwickelst. Und da habe ich mit anderen zusammen auch versucht, Zeit im Gebet zu verbringen, selber gebetet, habe auch viele Bücher dazu gelesen. Und was passierte erstmal? Ja, ich habe dann so angefangen, merkte, Mensch, jetzt verbringe ich auch Zeit mit Gebet. Was passierte? Nichts oder nicht viel. Ich fand es auch langweilig oft und dachte oft, das geht so bis zur Decke, passiert nicht viel. Ich fand es auch mühsam, nicht so richtig knackig, greifbar. Wir haben evangelisiert und gemacht. Klar, von daher war es auch wichtig, dass wir das im Gebet begleitet haben. Es war jetzt nicht so, dass ich sagte, Mensch, da passiert was. Und eher so der Gedanke oft auch da, weil die Zeit kann ich durchaus ja auch besser verbringen oder anders. Trotzdem war eine Sehnsucht geweckt. Und ich habe gemerkt, eigentlich will mich Gott da schon auf die richtige Spur bringen. Und dann auch so nach einigen Monaten oder vielleicht noch einer längeren Zeit, also eher so unbemerkt, das war jetzt kein Knackpunkt, so wie man es manchmal so gerne hätte, ja zack, Datum X und dann war der Schalter umgelegt, sondern das wäre eher so eine Entwicklung. Aber dann habe ich auf einmal gemerkt, die Dinge ändern sich. Gott war irgendwie näher. Ich erlebte Gebetserhörungen, Veränderungen bei mir, bei anderen. Situationen änderten sich. Und ich hatte eher so den Eindruck, ich lebe dann irgendwann fast in so einem Fluss von Gebetserhörungen. Und Gott konnte durch Gebet in mir, aber auch durch mein Leben hindurch handeln. Und das hat mich sehr weitergebracht im Glauben. Obwohl es erstmal eine Investition war, die eigentlich zur falschen Zeit kam, wo ich gedacht habe, alles andere wäre jetzt wichtiger. Lernen und gucken, dass ich mit dem Studium klarkomme. Ich hatte auch viel zu lernen. Das lag ja ganz nahe. Das ist jetzt das Wichtigste in meinem Leben und nicht Gebet, wo ich gar nicht sehe, was da passiert. Ja? Und trotzdem habe ich gemerkt, dass Gott dann doch geantwortet hat, auch wenn es eine gewisse Zeit dauerte. Drittens könnte man vielleicht, genau, Hingabe, hätte man vielleicht auch als ersten Punkt nehmen können. Ich habe aber einfach gedacht, ich nehme es so als dritten Punkt, weil viele Dinge sich bei mir auch zumindest so entwickelt hatten, dieses Evangelistische, aber auch das Gebet. Römer 12, Vers 1, ein ganz interessanter Vers. Ich ermahne euch nun Brüder, Schwestern, Frauen, alle mit eingeschlossen, Jüngere, Ältere, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ja, man könnte ja sagen, Gottesdienst ist doch klar, ist die Veranstaltung Sonntagmorgen von 10 bis halb 12 oder bei mir vielleicht bis, weiß ich, ein bisschen länger. Heute wird es nicht ganz so lang, meine Stimme ist auch nicht so gut. Aber je nachdem, dann ist der Gottesdienst vorbei. Ja, und man sagt, Mensch, da habe ich doch einen Gottesdienst erledigt. Hier wird Gottesdienst interessanterweise anders definiert, nämlich indem ich mein Leben, mein ganzes Gott zur Verfügung stelle. Und das wird sogar noch als vernünftiger Gottesdienst bezeichnet. Also nicht dumm, wo man sagt, Mensch, jetzt Gott das ganze Leben zur Verfügung stellen, wie soll das denn gehen? Macht das überhaupt Sinn? Sie sagt, Gott, das ist vernünftig, so zu leben, so zu entscheiden. Und ich möchte euch ermutigen, Gott die Herrschaft des ganzen Lebens zu übergeben und vieles von dem, wozu Paulus ja auch Timotheus aufruft, hat letztlich auch damit zu tun, dass er sich an den Weg hält, sein Leben Gott zur Verfügung stellt und das umsetzt. Das, was Paulus ihm, muss man ja auch sagen, auch ein Stück vorgelebt hat oder ein ganzes Stück sogar. Und damals war das für mich auch so eine Phase. Ich hatte mich so mit 16 für Jesus entschieden, also diese grundsätzliche Entscheidung. Und dann kam eben Abitur, Bundeswehr, diese Zeit der, ich sag mal, der mittelgroßen Entscheidung oder größeren Entscheidungen auch. Ja. Welchen Beruf wähle ich? Und so weiter. Und für mich war dann auch die Frage, Medizin klärte sich dann immer mehr heraus, aber ich hatte auch durchaus andere Sachen, die mich interessierten oder vielleicht sogar mehr Spaß daran gehabt hätte, so auf den ersten Blick. Aber ich hatte so den Eindruck, das passt. Dann der andere Bereich war die Jugendarbeit in der Gemeinde, wo ich dachte, das macht Sinn, da mitzumachen, auch diese evangelistischen Sachen, aber auch insgesamt. Und dann merkte ich, Gott stellt mich so vor die Entscheidung, das in ein Gesamtpaket zu packen und zu sagen, gut, dann studiere ich von zu Hause aus. Und damit war der einzige Studienort, der für mich in Frage kam, Bochum. 20 oder 25 Kilometer weg. Also vielleicht ist der ein oder andere Fan von Bochum, Herbert Grönemeyer oder so, oder VfL Bochum. Für uns war Bochum damals, wenn man einen Studienplatz hatte, wenn man irgendwie Bochum irgendwo hinschrieb, dann kam man auch nach Bochum, weil da sonst keiner hin wollte, so richtig. Und es kam zusätzlich natürlich eine ganze Menge, die das nicht wollten. Die haben dann versucht, da irgendwie wieder wegzukommen. Aber Bochum war jetzt nicht so die beliebteste Studienstadt. Also genauer gesagt, es ist überhaupt keine Studienstadt, aber man kann studieren da. Und ich habe dann am Anfang mich dann durchaus schwer getan. Ich habe gedacht, gut, das wird der richtige Weg sein. Also Studium in Bochum und es soll auch Medizin sein und auch eben in der Jugendarbeit dann mitmachen. Und das ging so in dieser Kombination, auch wenn ich es mir vielleicht anders hätte denken oder vorstellen können. War am Anfang also jetzt nicht unbedingt meine Traumvorstellung. Ich habe gemerkt, das ist der Weg Gottes. Und ich möchte auch ermutigen, auch in kleinen Dingen sein Leben Gott hinzugeben und auch mal wieder manchmal vielleicht wie so eine Liste. Wir hatten jetzt hier von dieser 36-Sachen-Liste da gehört mit der List und lieber aber vom Frieden. Man kann sich auch manchmal eine Liste machen oder durchgehen, auch mal ganz konkret Lebensbereiche, sie Gott geben. Und das nicht nur im Allgemeinen halten, sondern ganz konkret Dinge Gott auch abgeben oder übergeben. Ich denke, Gott kann dann vieles daraus machen. Wir wissen das bei der Speisung der 5000, da waren nur 5 Brote, 2 Fische oder irgendwie so um den Dreh rum da. Das war nicht viel, aber dort, was es Gott geben, Jesus geben, kann das vermehren. Und für mich, ich kann mich so an viele Dinge erinnern, wo ich Gott einfach konkret gesagt habe, kannst meine Zeit haben, dieses, jenes und so weiter. Aber zum Beispiel auch mein Auto. Teilweise war es unser Auto, weil manchmal habe ich das mit meinem Bruder geteilt. Zugegeben war das oft, oder wir hatten mehrere, klar, im Laufe der Zeit mehrere Autos, aber das waren jetzt vielleicht nicht Autos, eher Klapperkarren, aber immerhin, sie haben uns fortbewegt. Aber ich habe dieses Auto auch Gott zur Verfügung gestellt. Ich habe gesagt, Mensch, Gott, mach daraus, was du willst. Das ist dein Auto, nicht meins. Und ich möchte, dass es deinem Reich dient. Habe ich erst im Nachhinein bemerkt, aber wenn ich mir überlege, wie viele Leute in dem Auto allein zur Gemeinde kutschiert wurden und wie viele Gespräche in dem Auto geführt wurden und wie viel Segen aus diesen Autos da entstanden ist. Sicherlich heute würde ich vielleicht ökologisch oder auch finanziell manche Fahrt vielleicht nicht mehr machen, wo man da irgendwie rumgefahren ist. Aber man hatte immer Leute, Jungs mit, wenn man zu Veranstaltungen fuhr und viele gute Gespräche haben einfach im Auto auch stattgefunden. Oder die Wohnung, gut, die gehörte jetzt meinen Eltern, dann ist ja sowieso etwas leichter, das dann Gott zur Verfügung zu stellen, war ja nicht meine in dem Sinne, aber immerhin, meine Eltern waren ja gläubig und ich habe gedacht, Mensch, die Wohnung ist relativ groß, da hat mein Bruder noch mitgewohnt, zumindest eine Zeit lang und wir hatten immer so Untermieter, auch in Algerien ein paar Jahre, von daher vielleicht einfach auch die Vorbereitung, wie auch immer, also ich hatte so keine Berührungsängste mit Moslems oder mit Menschen aus anderen Ländern. Und ich habe so gedacht, Mensch, diese Wohnung, möchte ich, dass da viele Menschen einfach durchgehen, dass wir eine offene Wohnung, eine offene Situation haben. Und ich würde behaupten, dass wahrscheinlich in der Wohnung die meisten Leute, die meisten Jugendlichen aus der ganzen Stadt ein- und ausgegangen sind. Also ich kannte keine Wohnung, wo mehr junge Leute ein- und ausgingen, wahrscheinlich im Laufe der Jahre dann sicherlich Hunderte. Wir hatten oft abends was völlig normal, dass da 30 Jugendliche oder 40 vielleicht kamen. Es war offen. Und ich denke, da ist ganz viel Segen auch entstanden. Wurde viel gebetet, gemacht, Gespräche geführt, Zeit auch verbracht und so weiter. Und wir haben auch versucht, als Student ging das ja, man war nicht so an die Zeiten gebunden, also morgens anfangen zu arbeiten, nachmittags und dann ist man müde, sondern manches lief dann irgendwie nachts und spät und wie auch immer. Ja, aber es war auch so eine Hingabe, wo ich dachte, ja, das ist auch wichtig, ganz konkret. Wohnung, Geld, Zeit, Auto, was auch immer. Hingabe praktisch, und das meint ja auch der Vers, eure Leiber darzustellen. Das heißt, es geht nicht um theoretische Hingabe, sondern um ganz praktische, konkrete Dinge. Viertens, Gottes Wort. Da habe ich 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 16a. Für mich so ein bisschen ein Fünfklang. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ganz kurz, 5 Punkte. Lernen von Kind auf. Wissen über die Bibel, Kenntnisse hatte ich auch, ist auch wichtig. Das sagt hier Paulus auch, das ist ein Positivum. Timotheus hat einfach die Bibel gelernt, wusste davon vieles und das war sehr gut. Das ist ein Pluspunkt. Für mich ist von daher Tore so ein Held, der ist ja hier für die Kinderarbeit verantwortlich und sagt, ist mir ganz wichtig, dass Kinder Bibelwissen bekommen, aus der Bibel lernen und das kontinuierlich. Also eine gute Sache, wird vermittelt, für Timotheus war es gut. Das ist gut, das sagt er ihm. Aber Paulus geht dann einen Schritt weiter. Wovon du überzeugt bist, das heißt, es reicht natürlich irgendwann nicht nur Dinge zu wissen, zu lernen, kognitiv aufzunehmen, sondern es muss zu einer Überzeugung kommen. Das war bei Timotheus irgendwann. Ich bin deshalb froh immer wieder über Zaufzeugnisse, ja, wenn genau das gesagt wird. Vielleicht habt ihr das ein oder andere noch Erinnerung, wenn so erzählt wird, ja, ich wusste einiges aus der Bibel, Kinderstunde, Familie und so weiter. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, ich muss es jetzt zu einer persönlichen Überzeugung werden lassen. Das reicht nicht, dieses Wissen. Ich muss noch mal nachlesen oder ich muss noch mal mich mit Leuten absprechen. Ich muss noch mal Bücher lesen oder selber mehr in der Bibel lesen. Aber ich muss eine persönliche Überzeugung bekommen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Es reicht nicht, dass die anderen das sagen, sondern ich muss es selber für mich rausfinden. Und das war gerade auch in den 20ern bei mir so eine Phase, wo ich eben ganz viel auch oder immer wieder in der Bibel gelesen habe und auch ganz viele praktische Fragestellungen, die sich einfach aus dem Alltag der Jugendarbeit ergeben hat. Wie gehe ich mit Leuten um? Wie können wir sie erreichen? Was geben wir ihnen lehrmäßig weiter? Was sind Begabungen? Wie können wir uns da aufteilen? Und ganz viele Fragestellungen, die sich rein aus dem praktischen Umgang oder aus der praktischen Situation ergaben, die mussten wir anhand der Bibel klären. Und es musste zu persönlichen Überzeugungen kommen. Das kann ich umsetzen und das kann ich leben. Das ist lebbar und das ist jetzt nicht nur eine Theorie. Und dann sagt er auch, von wem du gelernt hast. Ja, das heißt, auch gut, wenn man sich Leute sucht oder weiß, von dem habe ich gelernt. Guter Autor, Menschen, die man kennt, die vorbildlich sind, von denen man sich inspirieren lassen kann. Das habe ich natürlich damals auch gesucht, dass ich Menschen hatte, von denen ich lernen konnte. Durch Predigten, durch Menschen, die mich einfach inspiriert hatten oder wo ich Bücher darüber gelesen hatte und so weiter. Und er sagt, letztlich, und das ist das Entscheidende, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, Gottes Wort ist eben kraftvoll. Gottes Wort ist letztlich übernatürlich. Es ist von Gott inspiriert. Es ist nicht einfach ein menschliches Buch. Und es kann alle Kraft entfalten, um uns all das zu geben, was wir für den Alltag, sei es gemeindlich oder im Berufsleben oder sonst auch immer, brauchen von Gott her. Dort steht es drin. Dort können wir uns dran orientieren. Das können wir als Maßstab nehmen. Und diese Inspiration, dass Gottes Wort immer wieder auch lebendig in uns wird, das wird uns eigentlich versprochen und zugesagt. Das sagt Paulus von der Schrift. Das ist ja das eine, es ist die Schrift, also die Bibel ist inspiriert von Gott, aber sie wird auch immer wieder lebendig in uns selber. Das erleben wir ja auch. Und das sagt Paulus, darauf kannst du dich verlassen, auch als junger Mensch. Und deshalb ist es gut, wenn wir viel in der Bibel lesen, daraus lernen, eigene Überzeugungen daraus ableiten, von anderen lernen. Und dann letztlich der 5. Punkt, wenn man so will, du aber bleibe in dem. Das heißt jetzt nicht einfach nur ein Projekt, wo man sagt, das mache ich in ein paar Wochen, sondern du aber bleibe in dem. Letzter Punkt, vielleicht, na, der wichtigste will ich nicht sagen, aber ich möchte doch schon sagen, stell dich realistisch und nüchtern den Herausforderungen. Vielleicht kann man jetzt so denken, ja gut, Bibel lesen, beten, Hingabe, sich den Missionsbefehl oder gucken, dass man engagiert, Glauben lebt, dann fluppt das alles. Dann ist das so wie geschnitten Brot, geht das durch und eigentlich die Sache läuft so fast wie so ein Selbstläufer, könnte man ja denken. Aber ich möchte auch sagen, gerade im jungen Lebensalter, aber auch später ganz klar, es gibt viele Herausforderungen. Und ich finde einen interessanten Vers in Klagelieder 3, 27. Also wo ich denke, wenn ich den erstmal so lese, denke ich, der passt ja überhaupt nicht in unsere heutige Zeit. Aber er steht da, gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Denkt man, was ist das denn? Aber es zeigt, gerade dort, wo wir im jungen Lebensalter durch Schwierigkeiten gehen, so wie Lukas jetzt mit dem Studium und ich sage, ah, ich gebe auf, der Professor hat sowieso keine Lust auf meine Bachelorarbeit, lasse ich stecken oder was auch immer, sondern man geht durch Schwierigkeiten durch, stellt sich dem, da zeigt die Bibel, das ist gut, das ist etwas, was man entwickelt und auch wenn die Prägung, die Zeit vielleicht anders ist, Generation beziehungsunfähig, hatte ich schon gesagt, also das ist ein häufiges Problem, dass dann schnell, wenn es zu anstrengend wird, jemand anders gesucht wird, ein anderer Partner oder auch eine andere Arbeit oder. Das heißt, man hält Dinge nicht aus, sondern sucht sich einfach was Neues, weil man denkt, da ist es besser, da geht es anders. Die Bibel macht uns Mut. Natürlich gibt es Situationen, wo man weggehen muss oder flieht, wie auch immer. Aber im Prinzip macht sie uns Mut, auch schwierigere Zeiten durchzuhalten, weil es sich lohnt, weil man damit auch lernt, weil sich Muskeln entwickeln und Stärke und Kraft sich entwickeln. Gottes Wort macht uns Mut, dran zu bleiben. Und Paulus, ich will das jetzt nur stichpunktartig nennen, in seinen Timotheusbriefen ist man selber, wenn man es liest, immer wieder so ein bisschen erschrocken, aber wird auch ganz realistisch auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, was für viele Dinge auch Paulus Timotheus schreibt, was schwierig sein kann, wo er Probleme hatte und wo er sagt, das kann genauso auf dich zukommen. Ja, also ich zitiere einfach nur so stichpunktartig. 2. Timotheus 4, Vers 10 sagt er, Crescens ist nach Galatien gegangen, Titus nach Dalmatien. Das ist noch nicht so tragisch, aber oft will man Dinge vielleicht zusammen anpacken, machen. Der eine muss beruflich weg, der andere familiär und schon hat sich eine ganz andere Situation ergeben. Das war damals schon so. Das kann aber manchmal auch Dinge erschweren. Das andere ist schon ein bisschen härter. 2. Timotheus 4, Vers 20, Trophimus habe ich krank in Milet zurückgelassen. War so, fertig. Irgendwann später ist er wohl geheilt worden, aber in der Situation nicht. Das heißt, auch das wird uns immer wieder begegnen. Krankheit, Schicksalsschläge, Dinge, die wir uns auch nicht erklären können, wo Gott erstmal scheinbar überhaupt nicht eingreift. Der ist krank, da zurückgelassen worden, fertig. Keine Erklärung, kein Heilungswunder, was auch immer. Also viele Dinge, die uns auch treffen können. 2. Timotheus 4, Vers 10. Demas hat die Welt oder den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen. Das heißt, da war einer bei, der hat sich wieder vom Glauben abgewandt. Das haben die erlebt. Passiert immer wieder. Und das ist natürlich frustrierend. Das heißt, es wird nicht immer so sein, dass man immer, dass alle so mitziehen. Und das ist frustrierend. Auch das muss man verarbeiten, aufnehmen, wahrnehmen. Das passiert sozusagen auch in den besten Situationen, besten Gruppen kann das passieren. Da ist von Irrlehre die Rede, da sind von zwei Männern die Rede, die von der Wahrheit abgeirrt sind, die gesagt haben, die Auferstehung ist schon längst geschehen. Die haben aber viele verunsichert. Auch das gibt es. Ja? Das kann so Dinge, die immer wieder uns herangetragen werden. Wir sind ja auch umgeben von ganz vielen Strömungen, Richtungen, Fragestellungen. Auch das kann Glauben verunsichern. Von außen, da ist von einem Schmied Alexander die Rede, der der Arbeit viel Widerstand entgegengebracht hat. Da sagt Paulus zu Timotheus, es sind ganz viele, die schwätzen, die reden, aber die kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Die wollen einfach immer nur reden, aber es passiert nichts. Die kosten vielleicht deine Zeit sogar nur. Da ist von Verführung die Rede, böse Menschen und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also ganz viele Dinge auch von außen, wo Paulus auch kein Blatt vor dem Mund hat und sagt, das ist ja ganz einfach alles, sondern es kann ganz viel sein, was von außen auch das Glaubensleben manchmal erschweren kann. Aber auch Kämpfe von innen, Versuchungen, Schwäche, Sünden, Ängste, war bei Timotheus als junger Mann sicherlich auch dabei. Da ist die Rede davon, dass wir keinen Geist der Furcht haben. Ich denke, das hat Paulus ihm geschrieben. Manches legt es ja auch nahe, dass Timotheus immer wieder Ängste hatte oder Sorgen, besorgt war, und sich gefragt hat, wie soll das weitergehen, wie soll ich diesen ganzen Aufgaben gerecht werden, wo Paulus Mut gemacht hat. Fliehe die jugendlichen Sünden oder Lüste, 2. Timotheus 2, 22, auch sicherlich etwas, womit Timotheus zu tun hatte. 1. Timotheus 5, 23, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Unwohlsein heißt Schwäche auch. Das heißt, Timotheus hat wahrscheinlich mit Schwächen, vielleicht mit Krankheit, vielleicht mit psychosomatischen Beschwerden auch zu kämpfen gehabt. Das ging bei ihm auch nicht alles glatt durch. Und Paulus gibt ihm einfach einen guten Tipp. Und in diesem ganzen Druck aber auch und diesen ganzen Schwierigkeiten, die auch da sein können, die müssen ja nicht alle so kommen. Ja, das sind ja auch Geschichten oder Dinge, die bei Timotheus so waren, bei Paulus, die müssen nicht bei jedem im Gleichen auftreten. Aber wir müssen damit rechnen, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es Herausforderungen gibt, dass der Weg nicht einfach glatt, leicht durchläuft. Deshalb sollen wir nicht einfach rosarot die Dinge idealisieren, sondern Paulus gibt ihm hier mit, 2. Timotheus 4, Vers 5 zusammengefasst, du aber sei nüchtern, also nicht rosarot, nicht einfach idealisierend, in allem, ertrage Leid, also es kann durchaus mal schwieriger werden, tu das Werk eines Evangelisten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Timotheus gesagt hat, ich bin ja noch gar nicht so weit, ich bin jung, ich bin schwach, meine Gesundheit ist nicht so dolle, ich habe Ängste und trotzdem soll ich anderen Menschen schon weitergeben, was Glaube beinhaltet, das geht doch gar nicht. Und trotzdem macht Paulus ihm Mut, sagt, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Das ist also das eine an Herausforderungen, denke ich, Schwierigkeiten, Kämpfe, Probleme, die sein können. Die andere Facette ist aber, denke ich, auch, wenn es um Herausforderungen geht, dass wir uns immer wieder neu auch herausfordern lassen, nicht einfach in der Komfortzone bleiben, im sicheren, überschaubaren Terrain. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Tipp, sich den Herausforderungen wirklich zu stellen und manchmal auch den eher schwierigeren Weg vielleicht zu suchen oder zu wählen und zu sagen, ja, aber da lasse ich mich dann wenigstens auf die Herausforderung ein, das kräftigt mich. Paulus macht Timotheus Mut zu wachsen, sich zu entwickeln, auch wenn er davor Angst hat. Er soll Verantwortung für die Gemeinden übernehmen. Er erinnert ihn daran, Gnadengaben nicht zu vernachlässigen, oder zumindest eine. Gaben sind ja auch immer auf Einsatz, Vermehrung angelegt. Und er sagt ihm auch mal, man soll deine Fortschritte erkennen. Fortschritte kann nur der machen, der auch fortschreitet, der weitergeht, der was tut. Und im Rückblick, auch als Tipp, bei mir zumindest eine Erfahrung ist doch gewesen, wenn ich so zurückblicke, sowohl beruflich, sage ich mal, als auch geistlich, dass Gott mich eigentlich immer herausgefordert hat, den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn es das mit Besorgnis, Ängsten zu tun hatte, immer weiterzugehen, auch wenn ich bei bestimmten Stellen hätte stehen bleiben können. Ja. Also zum Beispiel hatte ich den Facharzt irgendwann, da hätte ich auch stehen bleiben können. Dann war die Frage, ja, werde ich Oberarzt? Von manchen wusste ich aus der Klinik, die wollten das nicht, weil sie eben sagten, na, die Verantwortung ist mir zu viel. Ich dachte, ist es vielleicht eine Herausforderung, die Gott mir stellt? Dann bin ich Oberarzt geworden. Jetzt als ein Beispiel. Ich hätte aber auch einfachen Weg wählen können. Der Chef damals sagte mir, ja, Oberarzt, wissen Sie ja auch, ist nicht einfach Facharzt, sondern Sie haben Personalverantwortung. Das ist einfach noch ein bisschen was anderes. Überlegen Sie sich das, aber wir würden Sie da dann als Oberarzt in dem Bereich, in der Station einsetzen. In geistlichen Dingen, als die erste Anfrage nach einer Predigt kam, da habe ich ja nicht Hurra geschrien, endlich ist es soweit, sondern habe ich gesagt, du liebe Zeit, wie soll das denn werden? Oder als ich auch angefragt wurde, das erste Mal in der Leitung einer Gemeinde mitzuarbeiten, war das auch nicht so, dass ich gedacht habe, ja, das kann ich ja, sondern da war es natürlich erstmal mit Ängsten. Ich hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht oder ich warte noch mal 5 Jahre, weiß man nicht. Aber ich hatte immer den Eindruck, Gott nimmt mich rein in Verantwortlichkeiten, denen ich noch gar nicht so richtig gewachsen bin. Er überzieht es nicht, aus meiner Sicht Dinge, wo es überhaupt völlig undenkbar vielleicht gewesen wäre, aber er wollte immer Wachstum von mir, immer die nächsten Schritte. Und ich hätte durchaus in vielen Bereichen, habe ich so den Eindruck, auch im Nachhinein bleiben können auf dem Level. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Gott hätte das sicherlich, denke ich, auch gesegnet. Aber ich habe so den Eindruck, es ist gut, immer den nächsten Schritt auch zu gehen, dort, wo Gott Türen öffnet oder er mich herausfordert. Zusammengefasst möchte ich also gerade die junge Generation, aber uns auch alle ermutigen, zurufen vielleicht auch, vertraut ganz auf Gott, packt an, investiert euch, übernehmt Verantwortung, bleibt nicht in der Komfortzone, sondern fokussiert euch auf den Weg Gottes, auch wenn unglaublich viele Möglichkeiten da sind, auch viele spannende, tolle Dinge, die man machen kann, das ist ja überhaupt keine Frage. Und Gott will ja auch jetzt nicht einfach Spaß wegnehmen oder Dinge einfach alle möglichen wegnehmen, aber den Weg klar und konsequent bei diesen vielen Möglichkeiten gehen. Ich glaube, das ist eine echte Herausforderung, vielleicht größer als jemals zuvor, andererseits sind die Möglichkeiten auch sehr, sehr groß. Und ich möchte euch einfach ermutigen, anhand vielleicht der 5 Punkte Leben durchzuchecken und zu sagen, so will ich eigentlich mein Leben gestalten. Und ich denke, vielleicht kann man es jetzt nicht übersehen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir auch als Ältere A, auch so leben nach diesen Prinzipien, B, aber auch ermutigen und aufzeigen, ja, es lohnt sich auch, wenn man nach 10, 20, 30 Jahren guckt. Das waren gute Prinzipien. Man kann es ja oft nicht überblicken, aber deshalb sind wir auch so angewiesen, alt, jung oder wie Paulus und Timotheus. Das war ja auch ein super Gespann. Paulus war ja viel älter. Und Paulus eben hat selber diese Herausforderung ja auch immer angenommen und hat gesagt, ja, ich habe den Lauf bis zum Ende gelaufen. Und er konnte somit eben auch diesen Jüngeren mobilisieren, ihn unterstützen, ihn motivieren und ihn begleiten, sodass am letzten Ende bleibt, dass wir dafür eigentlich leben wollen, für Jesus, den König, unseren König, so wie wir das auch gesungen haben oder immer wieder singen. Ich glaube, das ist der beste Weg und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, die wir treffen, die wir immer wieder konzentriert ausrichten müssen, fokussieren Und ich denke, da gibt die Bibel uns glücklicherweise und auch die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinde, viele Hilfen, um dranbleiben zu können und sich nicht von tausend Dingen ablenken, irrlichtern zu lassen und vieles, alles Mögliche zu machen, was vielleicht nicht völlig verkehrt ist, oder aber es bringt fürs Reich Gottes, für die Beziehung zu Gott zu wenig oder nichts. Und ich möchte herausfordern, ich kann es nur im Rückblick sagen, habe ich so den Eindruck, dass ich gerade so in den 20ern, dank Gottes Gnade, so ein paar Entscheidungen abtreffen können, mir Gott vieles geschenkt hat, sodass mich das auf den Weg gebracht hat, der durchaus auch schwierig war. Also ich will nicht unbedingt sagen, dass ich das alles nochmal machen möchte, aber es war ein guter Weg, den Gott da letztlich gegangen ist. Damit möchte ich schließen und wünsche mir sehr, dass wir für Jesus, unseren König, so leben, uns einsetzen. Und ich denke, dann werden wir eine gute Zukunft und gute Wege auch finden. Amen. Ich möchte zum